Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jaising.
Alles hat seinen Preis. Auch das Evangelium, auch unsere Rettung hatte ihren Preis. Alles hat seinen Preis, aber es ist natürlich immer die Frage, ob es angemessen ist, ob der Preis angemessen ist. In den letzten Wochen habe ich, weil mein altes Auto kaputt geht, nach irgendwas anderem Gebrauchten gesucht. Und da hat mich natürlich immer die Frage beschäftigt, okay, ist das angemessen, was du dafür zahlen sollst, für den Haufen Blech, den Motor da drin und so. Macht das alles Sinn? Ist der Preis für heute, ist er für die Zukunft sinnvoll, angemessen? Da überlegt man, ne? Ich jedenfalls habe überlegt. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und dann hatte ich sofort ein schlechtes Gefühl. Weil ich dachte, naja, jetzt hast du eine Entscheidung getroffen, aber vielleicht war es ja auch die falsche. Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht war der Preis zu hoch, ich weiß es nicht genau. Okay, da geht es nur, wie gesagt, um einen Haufen Blech. Aber um diese Frage, nämlich um die Frage des Preises und ob er angemessen ist, da geht es tatsächlich in der Bibel immer wieder. Die Frage des Preises, den Jesus für uns bezahlt hat, aber auch die Frage des Preises, den wir dafür bezahlen, wenn wir sagen, ja, Herr, wir wollen glauben und auf dich hören. Ich möchte einige Verse aus dem Hebräerbrief lesen, aus dem 2. Kapitel. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterworfen. Vielmehr ist an einer Stelle bezeugt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn für kurze Zeit niedriger gestellt als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Denn als er ihm das All unterwarf, hat er ihm alles ohne Ausnahme unterworfen. Zwar sehen wir jetzt noch nicht, dass ihm das All unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, Jesus. Der, weil er den Tod erlitten hat, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod geschmeckt habe. Denn ihm, um dessen Willen das All ist und durch den das All besteht, entsprach es, wenn er viele Söhne in die Herrlichkeit führen wollte, den, der ihnen zum Heil vorangehen sollte, durch Leiden zur Vollendung zu bringen. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Aus diesem Grund scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen, ich werde deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Inmitten der Gemeinde werde ich dich loben. Und an anderer Stelle, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und an wieder anderer Stelle, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Da nun die Kinder allesamt Anteil haben an Fleisch und Blut, hat auch er in gleicher Weise daran teilgehabt, um so durch den Tod den zu entmachten, der die Macht hat über den Tod, nämlich den Teufel. Und alle zu befreien, die durch Furcht vor dem Tod ein Leben lang in Knechtschaft gehalten waren. Denn er nimmt sich doch nicht der Engel an, nein, der Nachkomme Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu werden und so die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn dadurch, dass er gelitten hat und selber versucht worden ist, vermag er denen, die versucht werden, zu helfen. In diesem ganzen 2. Kapitel ist von dem Evangelium die Rede. Der Abschnitt fängt ja an mit einem Denn, also mit einer Begründung. Und da wird etwas begründet, von dem vorher die Rede ist. Nämlich die Aufforderung, dass wir das Evangelium, dass wir die Rettung durch Jesus, das Heil, auf keinen Fall geringschätzen, missachten oder daran vorbeigehen. Gott hat das Evangelium, Gott hat das Heil und die Rettung in die Welt gesetzt. Aber den Wert zu erkennen, das ist nicht so einfach. Den Wert von etwas abzuschätzen, das ist nicht so einfach. Und das Evangelium, die Botschaft vom Heil, die sieht manchmal aus wie ein dreckiger Stein. Und erst wenn man, wie das bei manchen Edelsteinen so ist, mit dem Hämmerchen leise da drauf klopft und dann der Stein vielleicht auseinanderspringt, dann sieht man innen drin den Edelstein. Dann sieht man innen drin das Wertvolle. Man kann also leicht übersehen, was das Wert ist, was Jesus für uns getan hat. Man kann es geringschätzen. Man kann andere Dinge leicht für wertvoller halten, die natürlich auf den ersten Blick wertvoll erscheinen. Der Apostel Paulus sagt mal, früher habe ich bestimmte Dinge für wert gehalten. Zum Beispiel, dass ich aus einem bestimmten Volk stammte. Also er hat gesagt, ich war Hebräer von Hebräern. Er konnte seine ganze Abstammungslinie zeigen und sagen, meine Nation und mein Glaube, das war mir das Allerhöchste. Und dann habe ich Christus gefunden. Und er sagt, das, was mir vorher so wertvoll war, das habe ich danach für Dreck geachtet. Es war mir nichts mehr wert. Weil der Gewinn, den ich durch das Evangelium, durch den Glauben an Jesus Christus habe, der hat mir gezeigt, was das, worauf ich vorher so stolz war, was das eigentlich bedeutet. Ich habe gelernt, worauf es ankommt, das zu sehen. Es geht also in diesem Abschnitt darum, dass wir den wahren Wert des Evangeliums schätzen. Und damit wir das können, wird uns hier zuerst Jesus Christus vor die Augen geführt. Als derjenige, der zum einen der Herr aller Herren ist, der König aller Könige und der doch um des Evangeliums willen, um unserer Rettung willen, als solcher kaum zu erkennen war. Er ist der, von dem es hier in dem Abschnitt heißt, dem das ganze All unterworfen ist. Ohne Ausnahme. Der ganze Kosmos, alles muss ihm gehorchen. Im Evangelium wird erzählt, dass Jesus selbst dem Wind sagen konnte, hör auf zu wehen, und er tat's. Den Wellen im Meer Befehle erteilen konnte und sie gehorchten. Er konnte das alles machen. Jede Krankheit, jeder böser Geist, alles musste sich vor ihm niederwerfen. Er ist der Herr. Aber um unserer Rettung willen, da ist er einen anderen Weg gegangen. Sodass es hier heißt, wir sehen ihn, Vers 9, als den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war. Klammer auf, obwohl er doch viel höher ist als die Engel. Jesus, weil er den Tod erlitten hat, wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod geschmeckt habe. In der zukünftigen Welt ist Jesus also alles untertan. Hier wohl auch. Und er überragt an Ehre und Würde alles. Aber ihr könntet euch fragen, ja, wo sieht man denn das? Dass sich in dieser Welt für alle Zeit alles um Jesus dreht. Von Anfang bis Ende. Es geht immer wieder um Jesus. Manchmal, wenn ich mit Menschen spreche über Glauben und Gott, dann mache ich das Erlebnis, dass sie sagen, ja, irgendwie, oh, Gott ist okay und dass du für uns betest, ist auch okay. Aber du immer mit deinem Jesus. Aber hier heißt es, ja, es geht um diesen Jesus. Und wenn wir den Wert des Evangeliums richtig erkennen wollen, dann müssen wir auf diesen Jesus schauen. Denn das, was wir vor Augen haben, das könnte eine ganze andere Sprache sprechen. Und die Bibel redet auch offen darüber. Sie sagt, der Gott dieser Welt ist der Teufel, von dem auch hier in dem Abschnitt die Rede ist. Also das heißt, der, der die Welt, in der wir jetzt leben, beherrscht, das ist der Teufel. Wir müssen uns darüber nicht wundern und sollen uns darüber nicht wundern. Wie wirkt der Teufel? Die Bibel sagt, durch Lüge, durch Angst und durch Mord. Das sind seine drei wesentlichen Wirkweisen. Er betrügt die Menschen von vorne bis hinten. Er belügt sie. Ihr mögt euch vielleicht fragen, ja, woran sieht man denn das, dass der Teufel lügt und dass er mit seinen Lügen die Menschen betrügt? Nun, ich für meinen Teil, ich lese das immer daraus ab, dass ich sage, na gut, also Lügen können überall vorkommen. Ne? Das ist nun mal so, ja. Dass der Teufel dahinter steckt, das zeigt sich für mich immer da, wo wirklich schlimme Lügen plötzlich in den Köpfen aller Menschen drin sind. Oder fast aller Menschen. Wo bestimmte Vorstellungen von Gerechtigkeit zum Beispiel, die eigentlich jeder müsste, wenn er ein bisschen nachdenkt, sagen, das ist doch vollkommen unsinnig, das ist abstrus, das ist ganz und gar fern. Plötzlich halten das alle für richtig. Dann denke ich, das kann doch nicht sein. Ich frage mich manchmal, ist jetzt die Welt verrückt geworden oder bin ich verrückt geworden? Gut, inzwischen habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt, schiebe ich das auf mein Alter und sage mir, naja, ich bin vielleicht aus der Zeit gefallen. Früher hat man halt so gedacht, aber moderne Welt geht halt weiter. Aber nun ja, man denkt wirklich manchmal, wie kann so etwas Verrücktes für richtig, für gut gehalten werden? Und das ist auf vielen, vielen Gebieten, wo man denkt, was weiß ich, können wir Gerechtigkeit dadurch erreichen, dass wir ein bisschen an unserer Sprache herumschrauben, dass wir am Ende Sätze bilden, die keiner mehr richtig lesen und auch auf den ersten Blick nicht mehr verstehen kann, aber dann werden plötzlich Frauen nicht mehr ungerecht behandelt? Eigentlich müsste jeder sofort sagen, das kann doch gar nicht funktionieren. Aber es wird trotzdem geglaubt. Verrückt. Und so könnte ich hier noch und nöcher Dinge aufzählen. Es sind die abstrusesten Lügen. Wie gesagt, auch was die Gerechtigkeit betrifft. Aber genauso ist es die Angst, wir kommen da nochmal darauf, mit der der Teufel regiert. Den Menschen in Angst versetzen. Zum Beispiel die Angst, von der spricht ja auch Jesus, die Angst, wird das reichen, was ich habe? Und der Wahnsinn ist ja, dass selbst in der reichsten Gesellschaft oder einer der reichsten Gesellschaften auf der ganzen Erde die Sorgen, es könnte zu wenig sein, trotzdem da sind. Man müsste immer denken, ja die Armen, die kaum was zu essen haben, ja die müssten sich ständig Sorgen machen. Aber es ist gar nicht so. Die Angst zu verlieren und alles zu verlieren, die ist so schrecklich, so groß mit dieser Angst vor dem Verlust. Da regiert der Teufel. Und er regiert durch Mord, sinnloses Morden. Wenn man nur daran denkt, wovon uns die Bibel erzählt, dass Kain, nur weil er neidisch darauf war, dass Gott den Abel liebte und sein Opfer angenommen hat, ihm den Kopf einschlägt. Es ist so abstrus, es ist vollkommen sinnloser Mord. Für nichts und wieder nichts wird ein Leben geraubt. Das ist der Teufel. Und jetzt könnte man denken, so wie wir es in Psalm 10 gehört haben, der Böse, der hat doch am Ende recht, oder? Der setzt sich durch mit seinen Lügen. Der sagt, ach, es gibt gar keinen Gott. Aber der Abschnitt hier sagt was anderes. Schau auf den, der für dich sogar ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Sich in die Macht des Teufels, könnte man sagen, gegeben hat und doch nicht besiegt werden konnte. Ja, bei Christus schien es auch so, als ob der Herr der Herren und der König aller Könige nicht das letzte Wort hat, nicht der Sieger ist. Seine Jünger waren ja selber von ihm enttäuscht. Und es hieß, sie sind alle weggegangen. Keiner konnte es mehr richtig glauben. Am Kreuz war nur noch Johannes da. Die anderen hatten sich schon abgemacht und haben gedacht, naja, die Sache mit dem Jesus und dem ganzen Glauben ist irgendwie zu Ende. Es könnte so scheinen, als ob Christus und seine Gemeinde verlieren würde, auch in dieser Zeit. Aber das ist nicht so. Es gehört vielmehr dazu, dass Christus für uns den Tod erlitten hat, um einen Sieg zu erringen. Und dass er genau das auch seiner Gemeinde vorhersagt. Auch wir werden in dieser Welt leiden, um des Glaubens willen. Aber das lohnt sich. Ein Leben mit Jesus lohnt sich. Denn am Ende werden wir, so wie Jesus auch, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt werden. Bei Gott wird am Ende das zählen, was wirklich zählt. Und das ist nicht Geld und Reichtum, Gesundheit oder was man heute ein gelingendes Leben nennt oder Anerkennung, sondern Anerkennung bei Gott, Reichtum bei Gott, angenommen und geliebt sein bei ihm. Wir glauben also an den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Und doch ist von dieser Herrschaft wenig zu erkennen, oder? Nimmt uns das den Glauben? Nein. Gehen wir noch auf eine Sache ein, die hier ab Vers 10 angesprochen wird. Denn ihm, um dessen Willen das All ist und durch den das All besteht, entsprach es, wenn er viele Söhne in die Herrlichkeit führen wollte, den, der ihnen zum Heil vorangehen sollte, durch Leiden zur Vollendung zu bringen. Hier wird von Jesus etwas gesagt, was ganz wichtig ist. Es war nämlich genau seine Sache, uns zu erlösen. Das war genau das, was zu Jesus, man könnte sagen, passte. Das, was angemessen war, das Wort, was hier steht, es entsprach ihm, es war angemessen. Es, in manchen Übersetzungen heißt es, es ziemte sich für ihn, es passte einfach, es gehörte zu ihm. Wenn wir uns das überlegen, auch für unser Leben ist es ja oft so, dass wir uns fragen, okay, bin ich eigentlich an dem Ort, tue ich eigentlich das, was zu mir passt? Es gibt so in größeren Unternehmen das Problem, dass Leute regelmäßig befördert werden. Wenn sie an einer Stelle gut sind, dann werden sie befördert. Wenn sie an der Stelle wieder gut sind, werden sie wieder befördert. Das führt allerdings dazu, dass irgendwann die Leute an einem Platz ankommen, an dem sind sie nicht mehr gut. Eigentlich müssten sie dann wieder eine Stufe runter, aber das geht natürlich nicht. Nur man kann ja niemanden wieder eine Stufe runter machen. So werden alle befördert, bis sie an dem Platz sind, der nicht mehr zu ihnen passt, der sie eigentlich überfordert. verrückt. Aber so ist das oft mit uns Menschen. Wir wollen nicht den Platz haben und an dem Platz bleiben, den Gott uns eigentlich gegeben hat. Frauen wollen Männer sein, Männer wollen Frauen sein. Die Bibel sagt ganz einfach, Menschen wollen nicht Menschen sein, sondern am liebsten Gott. Statt dass wir einfach das tun, das leben, was für uns der richtige Platz ist, da, wo wir hingehören, da könnten wir glücklich sein, oder? Aber hier geht es ja um Jesus und es geht darum, dass schon von Ewigkeit her klar war, Jesus sollte der Retter, der Heiland, der Erlöser sein. Ja, Gott hat die Welt, ja sogar das ganze All geschaffen für Jesus. Das ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar, aber wir können uns das an einer Stelle klar machen, die auch hier in dem Abschnitt angesprochen ist. Als Gott sich überlegte, wie soll ich denn die Menschen machen? Wie sollen die so ungefähr gebaut sein? Da heißt es ja, er schuf den Menschen nach seinem Bild, ihm ähnlich. Und das ist hier auch angesprochen. Nur wenig niedriger als Gott bzw. die Engel hast du ihn gemacht. Warum hat Gott den Menschen so gemacht? Nun, die eine Antwort ist sicherlich, Gott wollte uns schaffen als sein Gegenüber, damit wir auf ihn hören und dass wir ihm antworten können. Aber der wesentlichere Grund liegt doch darin, dass Jesus Christus, der zu dem dreieinen Gott gehört, dass der einmal Mensch werden sollte und wollte. Und dass für Gott natürlich klar war, wenn Gott Mensch wird, dann soll doch, wie Paulus das einmal sagt, die ganze Gottheit, die ganze Fülle der Gottheit im Menschen leibhaftig wohnen können. Also die Herrlichkeit Gottes, die sollte in einem Menschen sein. So hat Gott uns Menschen geschaffen, sodass wir tatsächlich Herrlichkeit haben können. Wenn ihr mal im Römerbrief aufschlagt, da heißt es sogar, die ganze Schöpfung, die wartet darauf, dass die Herrlichkeit der Kinder Gottes offenbar wird, dass sie sichtbar wird. Also Gott hatte sich die Sache von Anfang an so ausgedacht und gesagt, eigentlich, es dreht sich alles um Jesus. Du Mensch, dass du so bist, wie du bist, das ist um Jesus willen. Weil er für dich auf diese Welt kommen wollte, dich zu retten. Weil er dich zu einem Menschen machen wollte, der zu Gott gehört. Deswegen ist auch die ganze Schöpfung auf Christus ausgerichtet. So wollte und sollte Jesus Mensch sein. Und er wollte es auch. Und er wollte es, wie es hier heißt, er wollte es so, dass er unser Bruder wird. Und hier heißt es, das finde ich ein sehr, sehr starker Satz, er schämte sich nicht, uns seine Geschwister zu nennen. Er schämte sich nicht. Da fällt mir immer eine Szene ein, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr in der Familie jemanden habt, dessen ihr euch schämt, ein Bruder und eine Schwester oder wie auch immer. Aber ich bin in einer Familie aufgewachsen, mein Vater war Alkoholiker, sein Leben lang. Und es gab schon Zeiten, da habe ich mich meines Vaters geschämt. Und ich weiß noch, das hat sich mir eingebrannt, eine Situation in unserem kleinen Ort, in dem wir gelebt haben, auf der Hauptstraße. Ich ging die Hauptstraße hoch und er kam mir entgegen. Und ich habe von Weitem gesehen, er war schwer betrunken und torkelte. Und dann ging was in mir vor. Ich habe überlegt, soll ich mich umdrehen, in irgendeiner Gasse verschwinden? Soll ich die Straßenseite wechseln? Soll ich einfach an meinem Vater vorbeigehen und so tun, als ob ich ihn nicht kenne? Das zog alles in wenigen Sekunden vor mir vorbei. Ihr könnt denken, was ich für ein schlechter Mensch bin, aber so war das. In dem Moment habe ich dann die Entscheidung getroffen, nein, ich nehme ihn in den Arm, ich halte ihn fest und ich bringe ihn nach Hause. Aber in dem Moment habe ich mit mir gekämpft, mich auch geschämt. In so einem kleinen Ort kennt ja jeder jeden. Ne? Aber hier heißt es, Jesus schämte sich nicht, dass wir seine Geschwister sind. Hätte er Grund, sich dessen zu schämen? Ich denke schon. Aber das wollte er. Und er meinte sogar, das ist das sein Auftrag, der zu ihm passt, der ihn ganz erfüllt. Das will ich tun. Ich will diese Menschen, die so verrückt verdreht, die den Lügen des Teufels glauben, die blödesten Sachen tun, ja, die sogar richtig böse tun, die will ich erlösen. Die will ich zu Freunden Gottes machen. Dafür will ich mein ganzes Leben einsetzen. Und ich will mich ihrer nicht schämen, sondern ich will mit ihnen Gott loben inmitten der Gemeinde. Es soll heißen, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Natürlich heißt es auch der König und sein Volk, aber hier heißt es auch die Familie Gottes. Und Jesus Christus ist da mitten darunter. Und es heißt, das ist genau das, was ihn ganz und gar ausgefüllt hat. Und ich glaube, anders wäre es auch nicht möglich gewesen, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Denn die Bibel macht ja deutlich, das war ja gerade nicht irgendwie ein leichtes für ihn. Kein Fingerschnips. Er hat darunter gelitten. Er hat gesagt, wenn es möglich ist, Vater, dann lass das irgendwie an mir vorübergehen. Gibt es irgendeine andere Lösung? Wenn er nicht genau gewusst hätte, und er hat es ja auch manchmal gesagt, ich tue genau das, was ich tun soll, was Gott will. Ich rede genau das, was er will. Wenn er nicht genau gewusst hätte, das ist mein Auftrag, ich bin der Erlöser, der Heiland, der Retter, dann hätte er auch das nicht durchgestanden. Aber das war genau seine Sache, sein Leben für uns. Und jetzt, da müssen wir am Schluss drauf schauen, was ist unser Gewinn daraus? Nun, das wird ja hier reichlich aufgezählt und eigentlich ist uns das meiste vielleicht schon klar, aber Jesus hat für uns einen Riesengewinn, dadurch, dass er so einen hohen Preis gezahlt hat, seine Ehre aufs Spiel gesetzt, dass man ihn verlachen konnte, dass man ihm nach dem Leben trachten konnte und ihn ans Kreuz nageln, ihn verspotten, ohne dass die Engel gekommen sind und die Leute gleich bestraft haben für diese Unverschämtheiten. Er hat diesen hohen Preis bezahlt. Und er hat für uns einen hohen Gewinn geschaffen. Er hat uns nämlich versöhnt mit Gott. Wir sind versöhnt mit ihm. Geliebte Kinder dieses Gottes. Wir dürfen ihm glauben. Wir dürfen wissen, wie es hier noch mehr heißt, dass er uns sogar geheiligt hat. Das ist aus Sicht der Bibel ganz wichtig, denn so wie wir sind, durch Sünde und in Rebellion gegen Gott, würden wir niemals zu Gott passen. Und auch niemals in den Himmel passen. Darum hat Gott einen Weg gesucht, um unsere Sünde zu vergeben, aber uns auch so zu heiligen, dass wir zu Gott passen können. Ich weiß, ich kann es mir von mir nicht vorstellen und ihr euch von euch wahrscheinlich auch nicht, Heilige zu sein. Man hat auch immer irgendwelche Karikaturen von Heiligen vor Augen vielleicht. Aber die Bibel sagt das. Und heilig meint das, was Gott mal gesagt hat. Er sagt, ich bin heilig. Und wenn ihr zu mir gehören wollt, müsst ihr auch heilig sein. Heiligkeit ist etwas, das ist eine Eigenschaft Gottes, die uns geschenkt wird. Das hat nicht mit diesen Karikaturen und mit irgendeinem, was weiß ich, seltsamen Blick oder irgendeinem Heiligenschein nichts zu tun, sondern das heißt, vor Gott ganz und gar heil, gerecht zu sein, ohne Fehl und Tadel, alles vergeben, alles erneuert. Das hat Jesus geschafft. Und noch etwas heißt es hier, hat Jesus für uns geschafft. Er hat nämlich dem Tode die Macht genommen. Was ist die Macht des Todes? Die Macht des Todes besteht vor allen Dingen darin, dass er uns in Angst hält. In Angst vor dem, was kommen mag. Ich habe es euch vielleicht schon mal erzählt, vor vielen Jahren, da war diese schnelle ICE-Strecke mit den vielen Tunnels hier zwischen Fulda und Hersfeld und Kassel und so weiter, gerade fertig geworden. Da saß ich in so einem schnellen ICE 250 und ich hatte ein Gespräch mit einem Ingenieur, ein Österreicher war er, und wir sprachen über den Glauben. Und dann brauste der Zug mit 250 in so einen Tunnel rein. Und da passierte es, dass für einen Moment das Licht ausging. Heutzutage passiert sowas nicht mehr, aber naja, am Anfang war die Technik wahrscheinlich noch nicht so ausgereift. Dann schoss der Zug wieder aus dem Tunnel heraus und der Mann, der saß leichenblass vor mir. Und dann war er ganz ehrlich und sagte, mich hat gerade im Moment eine furchtbare Angst vor dem Tod gepackt. Naja, wir hatten vorher schon über den Glauben gesprochen und dann habe ich ihm von Christus, von der Auferstehung, davon, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat und dass man als an Jesus Glaubender keine Furcht vor dem Tod mehr haben muss. Und da hat er etwas gesagt, das hat sich mir eingebrannt, tat mir unheimlich weh. Er hat dann gesagt, ich kenne so viele Christen, aber die haben die gleiche Angst vor dem Tod wie ich. Deswegen fällt mir das ganz schwer, ihnen das zu glauben, was sie da jetzt sagen. Ihr könnt euch vorstellen, also ich habe ja immer kluge Antworten und irgendwie das letzte Wort am liebsten, aber da konnte ich nichts mehr sagen. Also da, wisst ihr, das ist ein ganz großes Geschenk, was Christus uns machen will und auch machen kann und das man haben kann in diesem Leben. Was aber nicht selbstverständlich ist, nämlich zu wissen, wir müssen keine Furcht mehr haben vor dem Tod. Denn die Furcht vor dem Tod, vor dem Verlust, vor dem Verlieren, vor dem nicht mehr zu sein, das ist das, womit der Teufel die Menschen knechtet, sie zu Dingen treibt, die vollkommen unsinnig sind. Aber dieser Tod, diese Furcht ist überwunden. Denn Christus ist von den Toten auferstanden. Und er hat dir und mir versprochen, du bist schon mit mir auferstanden. Dein Leben, dein ewiges Leben, das ist schon da. Du siehst das nicht an dir, aber das ist da. So wie Christus auferstanden ist, so wirst auch du, wenn du an ihn glaubst, auferstehen. Du wirst ewig leben. Für Paulus war das was, das führte ihn dazu, dass er sagen kann, ich hätte Lust, schon bei Jesus zu sein. Wäre sogar auch viel besser. Ich muss nicht mehr unbedingt hier sein. Okay, Gott will es offensichtlich, sonst hätte er mich schon abgerufen. Aber ich möchte lieber bei Jesus sein. Ich wünsche mir das und ich hoffe, dass wir eine solche Zuversicht im Aufschauen auf Jesus, woanders kann das nicht herkommen, auf Jesus, den Sieger, auf den Retter, haben, dass diese Angst vor dem Tod auch in deinem Herzen überwunden ist. Ich würde dir gerne Pille verteilen, aber geht nicht. Irgendwie, aber hier im Aufschauen auf Jesus, da ist das möglich. Da kann man sich freuen, wenn man nach vorne schaut, auf die Herrlichkeit. Nicht, wenn man zurückschaut, ja? Sondern wenn man nach vorne schaut. Was ist mir eigentlich versprochen? Wenn man auf das schaut, was der Gewinn ist, der viel größer ist als alles, was man irgendwie verlieren könnte. Was diese Welt zu bieten hat, ist nichts, aber auch gar nichts gegen das, was Christus uns erworben hat. Jesus hat es damit unterstrichen, dass er uns in allem gleich wurde. Man könnte sich einen Moment fragen, warum das nötig war. Hätte Jesus den Tod und den Teufel nicht besiegen können, ohne Mensch zu werden? Doch natürlich hätte er das gekonnt. Kein Problem. Durch den Hauch seines Mundes, er hätte kein Mensch werden müssen. Warum musste er denn Mensch werden? Warum steht das hier? Warum war das notwendig? Weil das Problem gar nicht darin lag, den Teufel zu besiegen oder den Tod zu besiegen. Wie gesagt, Fingerschnipp. Unser Herz zu überwinden, das war das Problem. Dass wir ihm glauben. Dass wir darauf vertrauen, dass wir uns ganz an Christus halten, das war das Problem. Und deswegen wurde Jesus uns in allem gleich. Damit wir sehen, ja, man kann im Vertrauen auf Gott sogar ans Kreuz gehen. Und man kann wissen, ich werde nicht im Tod bleiben. Ich werde leben. Ich werde am Ende die Herrlichkeit haben. Es mag ein hoher Preis sein, zu glauben. Deswegen wird er auch manchmal in dieser Welt runtergehandelt. Aber das geht nicht. Aber der Preis, den wir bezahlen, der lohnt sich. Woran sehen wir das? Nun, der Preis, den Jesus gezahlt hat, der war viel, viel höher als der, den wir zahlen. Und er hat sich doch gelohnt. Er war es wert. Denn er hat alles für uns erworben. Amen.